ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christin Schenten.
Die Gesellschaft wird älter. Das kann man sich nur leisten, wenn der Arbeitsmarkt gut funktioniert. Also das bedeutet halbwegs stabile Beschäftigung, gute Löhne, gute Ausbildung. Und wenn das nicht parallel passiert, ja gut, dann ist natürlich eine Rentenpolitik zum Scheitern verurteilt, die versucht, es nur oben zu retten.
Ich würde das schon im Großen und Ganzen so sehen, dass es eben wichtig ist, auch im Rahmen dieses Generationenvertrags, dass man schon allen irgendwie das Gefühl gibt, dass es hier so eine gewisse Aufteilung auch der anstehenden Lasten gibt und eben nicht einer Gruppe irgendwie das Gefühl gibt, dass immer stärker zu Lasten der einen Gruppe und zu weniger großen Belastung der anderen Gruppe geht.
Die Rente ist sicher. Dieser Satz zählt zu den bekanntesten Aussagen der deutschen Nachkriegspolitik. Norbert Blüm, der frühere Arbeitsminister der CDU, wurde mit diesen Worten berühmt. Heute, 30 Jahre später, steht die deutsche Politik erneut vor der Frage, wie kann die Rente auch in Zukunft gesichert werden? Erst kürzlich drohte die aktuelle Regierung an dieser Frage zu scheitern. Nun liegt ein Rentenpaket vor, doch es bleiben viele ungelöste Fragen. Von Sicherheit ist wenig zu spüren. Was also tun? Darüber will ich heute im zweiten Gedanken mit meinen Gästen diskutieren. Und ich freue mich sehr, dass die Wirtschaftswissenschaftlerin Silke Übelmesser von der Universität Jena die auch in dieser Woche beschlossenen Rentenkommission eingesetzt ist, und Johannes Geier, stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Staat beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, heute mit dabei sind. Wir starten ja immer in die Sendung mit ersten Gedanken, und ich würde gerne bei diesem plakativen Satz, die Rente ist sicher, bleiben. Das Rentenpaket 2025, das ist jetzt verabschiedet, überraschenderweise ja sogar mit Kanzlermehrheit. Es ist jetzt so ein bisschen Ruhe in die Debatte gekommen. Was denken Sie, ist die Rente sicher, Frau Übelmesser?
Also das Rentensystem ist zumindest nicht unsicher. Es ist schon in dem Sinne sicher, dass keiner jetzt Angst haben muss. Aber es steht auch vor sehr großen Herausforderungen, denn die finanzielle Basis ist ein bisschen wackeliger geworden durch den demografischen Wandel und andere Effekte. Und deswegen muss man das jetzt angehen. Und das wird hoffentlich ja dann auch im nächsten Jahr getan.
Herr Geier, was sagen Sie, ist die Rente sicher?
Vielleicht kann man auch sagen, das ist ja ein wichtiger Punkt, weil heute häufig Menschen gefragt werden, erwarten sie überhaupt noch eine Rente? Und dann kommt manchmal die Antwort, nein, weil das System irgendwie kollabiert oder so. Und dazu muss man sagen, kollabieren bei einem Umlagesystem, das würde unterstellen, dass der Arbeitsmarkt einfach komplett nicht mehr funktioniert. Und dann hätten wir wahrscheinlich weit größere Probleme als eine große Lücke in der Rente, ja, dann wäre wirklich das Wirtschaftssystem an sich in Frage gestellt.
Ja, und an dem Punkt sind wir noch nicht. Über die Sorgen der Menschen, gerade vielleicht der jüngeren Menschen, sprechen wir gleich trotzdem. Ich würde aber jetzt gerne erstmal mit diesem Rentenpaket, diesem viel diskutierten Rentenpaket beginnen. Das ist jetzt beschlossen. Die Regierung hat das Ganze jetzt erstmal überlebt. Wenn Sie inhaltlich auf dieses Paket schauen, was ist denn aus Ihrer Sicht gelungen, Silke Übelmesser?
Oh, das ist eine schwere Frage. Ich könnte jetzt eher ein bisschen kritisieren, anzusagen.
Wir wollen mal positiv bleiben.
Genau. Ja, trotzdem schwer zu sagen. Ja, vielleicht ist die Frühstartrente ein kleiner richtiger Schritt in die richtige Richtung. Davon abgesehen ist es einfach jetzt ein sehr teures Projekt, was eben uns nicht so sehr hilft, da jetzt einfach die nächsten Schritte zu diskutieren, weil es jetzt eben auch mit vielen auch finanziellen Vorfestlegungen verbunden ist. Die hat man zwar auf den Bundeshaushalt geschoben, aber dadurch sind sie ja nicht weg. Also die Haltelinie des Rentenniveaus von 48% ist eben sehr teuer. Auch die Mütterrente ist teuer. Und das ist eben etwas, was uns eben die nächste Zeit auch noch stark beschäftigen wird und was wir jetzt auch nicht wieder einfach wegreformieren werden können, wenn wir uns jetzt an den Tisch setzen und insgesamt über die Altersvorsorge sprechen.
Herr Geier, bleiben wir auch bei Ihnen mal beim Positiven. Was gewinnen Sie diesem Rentenpaket ab?
Ja, eigentlich bin ich bezüglich der Haltelinie selbst nicht so kritisch wie Frau Übelmesser. Also bei der Haltelinie würde ich sagen, da hatte man sich eigentlich Anfang der 2000er auf einen Kompromiss geeinigt, der das Rentenniveau so stark abgesenkt hätte, dass man dann eigentlich in der Folge gemerkt hat, das ist als gesellschaftlicher Konsens schwer haltbar.
Ich glaube, wir müssen an der Stelle ganz kurz sagen, was die Haltelinie ist. Ich versuche das mal und wenn ich es falsch mache, dann korrigieren Sie mich. Also es ist eine gesetzliche Vorgabe, die sozusagen die Durchschnittsrente auf 48% des aktuellen Durchschnittslohns festlegt. Ist das richtig?
Ja, nicht ganz. Es ist nicht einfach die Durchschnittsrente. Es ist in gewisser Weise wird das Leistungsniveau der Rente im Verhältnis zu den Löhnen festgeschrieben. Ja, also das soll sich nicht weiter verändern, auch wenn die Ausgaben für die Renten steigen im Verhältnis zu den Beitragseinnahmen.
Jetzt können Sie gerne auch noch mal sagen, was Sie an der aktuellen Regelung dann doch gut finden.
Genau, also ich wollte sagen, diese 48% sind quasi so eine Untergrenze, die jetzt da eingezogen werden und auch nach 2031, bis dahin soll die gelten, gibt es eine minimale Erhöhung im Verhältnis zu dem Status, den wir jetzt ohne das Rentenpaket gehabt hätten. Und ursprünglich war mal vorgesehen, dass als Untergrenze sowas wie 43% langfristig geplant war. Ja, also das wäre nochmal mehr als 10% weniger gewesen. Das war gesellschaftlich aus meiner Sicht ja wenig akzeptabel.
Und warum?
Ja, weil die Rente schon eine wichtige Einkommensquelle im Alter ist. Also für viele Menschen, gerade mit geringem Einkommen, für Menschen ohne Betriebsrenten. Und wir haben es nicht geschafft. Ja, also das war eigentlich der Deal damals, parallel eine auskömmliche, gute, kompensierende, zusätzliche Säule aufzubauen. Ja, Riester ist in großen Teilen gescheitert, würde ich sagen. Die Betriebsrente führt ein Dasein so bei 50% der Beschäftigten. Das heißt, wir schaffen es nicht, die Lücke, die wir reißen, durch die Absenkung des Rentenniveaus zu kompensieren. Ja, und das ist ein Problem. Ich gebe aber Frau Übelmesser recht, das ist eine Finanzierungslast und die will finanziert sein. Ja, wenn das sozusagen an deinen Grenzen stößt, dann können wir uns das auch nicht leisten. Das ist klar. Dafür muss viel getan werden.
Und vielleicht, dass ich da auch eben noch was hinzufügen darf. Sehr oft, zumindest in der dann politischen Kommunikation, wird das ja auch mit Vermeidung von Altersarmut verbunden. Und das ist aber eben leider dann wieder eine Regelung, die ja leider oder auch nicht leider, die ja allen zugutekommt, wovon eben natürlich auch die Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher mit einer hohen gesetzlichen Rente und auch allen möglichen vielleicht noch Zusatzabsicherungen genauso profitieren oder vielleicht absolut gesehen sogar stärker profitieren als wirklich die armen Rentnerinnen und Rentner. Also das ist natürlich wieder ein Beispiel dafür, dass man so ein bisschen mit der Gießkanne versucht, ein Problem, was es für manche Personen sicherlich gibt, ja, und das will ich auf keinen Fall abstreiten, es gibt Personen mit niedrigen Renten und insgesamt auch niedrigen Alterseinkommen. Aber mit der Gießkanne, das hat vielleicht in den vergangenen Jahren funktioniert, wo wir überall noch genug Geld hatten im Bundeshaushalt, aber vielleicht auch in den Sicherungssystemen. Das funktioniert jetzt und auch in Zukunft einfach nicht mehr so. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch darauf einstellen, wie wir in Zukunft das alles gestalten und wie wir in Zukunft die, sag ich mal, vulnerableren Gruppen oder die Gruppen, die eben mehr Unterstützung brauchen, auch zielgerichtet unterstützen.
Ich hätte den Punkt gar nicht so sehr an der Armutsgrenze gesetzt. Also was man schon sieht, ist oberhalb und unterhalb dieser statistischen Armutsquote, da sagt man immer so, unterhalb von 60% des Durchschnittseinkommens, da beginnt so das Armutsrisiko. Da befinden sich schon viele Rentnerinnen und Rentner. Das heißt, also das Rentenniveau hat schon da auch einen quantitativ messbaren Einfluss. Aber mir ging es eher, glaube ich, um die Lohnersatzfunktion an sich bei der Rente. Ja, man kann ja auch gar nicht von der Höhe der Rente, kann man gar nicht auf das Haushaltseinkommen so einfach schließen. Ne? Es gibt natürlich Menschen mit hohen Einkommen, die haben eine geringe Rente, weil sie dann später Beamte geworden sind oder selbstständig. Es geht eher, glaube ich, um die Lohnersatzfunktion an der Stelle. Der Punkt von Frau Übelmesser ist ja trotzdem richtig. Ja? Also das ist eine Maßnahme, die allen Rentnerinnen und Rentnern zugutekommt.
Schauen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in das Rentenpaket rein und dann können wir auch wirklich kritisch sprechen. Was sind denn Ihre größten Kritikpunkte an dem Rentenpaket, so wie es jetzt erstmal beschlossen ist? Wir wissen ja, die große Reform der Rente, die steht eigentlich noch aus. Deswegen jetzt auch diese Rentenkommission, zu der Sie auch gehören werden, Frau Übelmesser. Aber was würden Sie sagen, ist jetzt erstmal eigentlich nicht so gut gelaufen?
Naja gut, wir haben uns ja jetzt gerade schon ein bisschen vertieft mit der Haltelinie beschäftigt. Die Haltelinie bedeutet ja eben auch, das hat ja Herr Geier auch schon so angedeutet, dass dieser Nachhaltigkeitsfaktor ausgesetzt wird, sobald die Haltelinie greift. Was ist der Nachhaltigkeitsfaktor? Das ist etwas, was man vor, ja, ich glaube, fast 20 Jahren eingeführt hat und wo man eben den Rentenanstieg etwas gedämpft hat, zumindest dann, wenn sich die Anzahl der Rentnerinnen und Rentner relativ zu den Beitragszahlern erhöht hat. Und da hat man eben vor 20 Jahren schon überlegt, wie kann man eben auch die zukünftigen Lasten halbwegs, ja, gerecht, fair, das sind immer große Worte, auf Beitragszahler auf der einen Seite und Rentner auf der anderen Seite aufteilen. Und da ist man jetzt einfach wieder weggerückt. Und wie gesagt, das ist eben noch eine andere Sicht auf diese Diskussion mit der Haltelinie. Mhm. Daneben haben wir die Mütterrente. Auch die kommt allen Müttern zugute, ist jetzt nicht irgendwie nur für ärmere Mütter da. Also da könnte man auch ein bisschen drüber diskutieren. Die musste da jetzt eben auch noch rein, das Paket. Was ich vielleicht noch kurz kommentieren möchte, ist die Aktivrente. Die gibt es ja auch noch, die eben den Personen, die nach dem Renteneintrittsalter weiterarbeiten, dann ermöglicht, 2000 Euro zu verdienen, ohne Steuern zu zahlen. Das ist jetzt auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass man eben oft schon ein, ich sag mal, Problem erkennt, aber es nicht an der Wurzel packt, sondern was anderes draufpackt. Was meine ich damit? Wir haben eben die Möglichkeiten, vorzeitig auch vor dem Regelalter in Rente zu gehen. Stichwort die sogenannte Rente mit 63, also die Rente für besonders langjährig Versicherte. Und die führt eben dazu, dass wir jedes Jahr sehr viele, sehr gut qualifizierte Fachkräfte verlieren, die wir eigentlich am Arbeitsmarkt bräuchten, die wir auch als Beitragszahler weiter im Arbeitsmarkt bräuchten, verlieren sozusagen, indem sie in die Rente gehen. Und anstatt da uns strengeren Blick drauf zu werfen und zu überlegen, ob man das vielleicht auch irgendwie auslaufen lassen könnte, packt man jetzt die Aktivrente auf der anderen Seite dazu. Also einerseits gibt es Anreize, früher in Rente zu gehen, andererseits möchte man jetzt wieder Anreize schaffen, länger im Arbeitsmarkt zu bleiben. Ja, und das ist natürlich in der Summe etwas, was sich so ein bisschen beißt und was eben auch an beiden Seiten natürlich wieder mit Kosten verbunden ist. Also man muss immer wieder auf diese finanziellen Aspekte halt zurückkommen, weil das ist so ein bisschen das Korsett, in dem wir uns halt gerade so bewegen müssen. Und das ist eben auch ein Punkt, den man da noch anbringen kann, durchaus auch kritischer anbringen kann.
Herr Geier, schließen Sie sich dem an oder was wären Ihre Kritikpunkte?
Ja, also grundsätzlich zur Aktivrente sehe ich das ähnlich. Ich meine, hätten die jetzt noch mehr gemacht, dann wäre für die Rentenkommission da weniger zu tun. Aber wenn die Aktivrente setzt einen Punkt an, steht ja ein bisschen im Schaufenster, als wäre das quasi ein Mittel, um den Fachkräftemangel zu beheben. Hm. Und nach allem, was wir so empirisch dazu wissen, wird das ein bisschen helfen, wenn es gut läuft. Aber dieses bisschen ist wirklich sehr klein. Erstmal entstehen Kosten, das hat Frau Ülmess ja auch gesagt, dadurch, dass Leute jetzt schon arbeiten, aber die werden jetzt steuerlich entlastet. Das heißt, da haben wir Ausfälle und wir brauchen eigentlich dann zusätzliche Beschäftigung. Und bisher sind die empirischen Schätzungen dazu jetzt nicht so riesig. Und man hätte vielleicht, ja, man hat in dem Gesetz noch eine kleine andere Sache verändert, nämlich dass Arbeitgeber, die waren bisher zurückhaltend, Menschen unbefristet im Rentenalter zu beschäftigen, ja, weil sie dann ein hohes Risiko tragen. Das wurde jetzt vereinfacht, ja, dass ich bei meinem Arbeitgeber befristet weiter beschäftigt bleiben kann, auch über die Altersgrenze hinaus. Und das sind Maßnahmen, die kosten erstmal für sich kein Geld, ja, die entlasten auch an der Stelle die Arbeitgeber. Und die könnten, das hätte man jetzt einfach mal evaluieren können, ja, einen guten Beitrag dazu leisten bei der kleinen Gruppe, die weiterarbeiten will, die zu unterstützen dabei, ja, und auch die Arbeitgeber da, denen das Risiko zu nehmen, hätte wahrscheinlich auch einen quantitativen Effekt gehabt. Jetzt haben wir beides, noch die steuerliche Entlastung obendrauf und mit großen Fanfaren gestartet. Wahrscheinlich wird das nicht den Effekt bringen, ja. Und wenn man das will, die Beschäftigung älterer erhöhen, dann muss man tatsächlich an diese vorgezogene Altersrente ran. Also Frau Übermesser sagt ja, viele Fachkräfte, das stimmt. 30% der Altersrenten aktuell gehen über diese abschlagsfreie Rente in Rente. Und da ist die Frage, ob das sozusagen noch passt zu dem allgemeinen Trend, dass wir also ein stark abnehmendes Erwerbspersonenpotenzial vor Augen haben.
Die medial größte Kritik kam ja eigentlich aus der jungen Gruppe der Union und vor allem das Argument, dass das Paket, was die Bundesregierung da auf den Weg gebracht hat, nicht generationengerecht sei, sondern zu teuer, die junge Generation über das, was sie eigentlich leisten kann, belasten würde. Und wir haben ja auch ein umlagefinanziertes Rentensystem, das fiel vorhin ja schon mal das Wort. Also die Jungen finanzieren die Rente der Älteren und jetzt dann wahrscheinlich auch nochmal durch steigende Steuern. Wenn ich mir das anschaue, ich bin 31, ich zähle mich da schon durchaus in diese junge Generation mit rein, die dann vielleicht davon betroffen ist in den nächsten Jahren, dass es einfach teurer wird und ich kann mich auch nicht dagegen wehren, dass ich da ein Ungerechtigkeitsgefühl manchmal verspüre oder vielleicht eine Unsicherheit. Sehen Sie das ähnlich, Frau Übelmesser?
Naja, ich sehe es schon ein bisschen ähnlich, denn alles, was man jetzt eben so plant, was zum Beispiel zu höheren Beiträgen führt, oder auch Steuerlasten. Man hat das ja jetzt, wie gesagt, erstmal über den Bundeshaushalt von der Finanzierung her geregelt. Das betrifft natürlich die Jüngeren einfach die nächsten Jahre und Jahrzehnte, also deutlich länger, als wenn ich mir jetzt eine Person anschaue, die 55 oder 60 ist, die zahlt vielleicht dann auch noch 5 Jahre lang höhere Beiträge oder auch gegebenenfalls höhere Steuern. Aber danach ist eben schon die Rentenphase da mit den, ja, dann eventuell etwas höheren Renten. Also das ist tatsächlich so, wenn man das einfach so in eine Liste schreibt und alles zusammen addiert und man muss es dann auch noch korrekterweise abdiskontieren, aber dann schlagen natürlich bei den jüngeren Personen diese Beitragsphasen stärker ins Gewicht als eben dann die Rentenphasen. Und dadurch hat man hier also schon eine gewisse unterschiedliche Belastung. Und die Jüngeren, wie gesagt, wir reden jetzt natürlich in dieser Sendung vor allem über das Rentensystem, aber wir haben ja auch die ganzen anderen großen Herausforderungen, die eben den Bundeshaushalt betreffen, aber die eben auch die anderen sozialen Sicherungssysteme betreffen, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Und das muss ja dann auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten von Personen geschultert werden. Und das sind dann eben auch immer wieder die heute Jüngeren, die dann halt irgendwann auch zu der mittleren Altersgruppe gehören. Also ich würde das schon im Großen und Ganzen so sehen, dass es eben wichtig ist, auch im Rahmen dieses Generationenvertrags, dass man schon allen irgendwie das Gefühl gibt, ja, dass es hier so eine gewisse irgendwie Aufteilung auch der anstehenden Lasten gibt und eben nicht einer Gruppe irgendwie das Gefühl gibt, dass eben immer stärker zu Lasten der einen Gruppe und zur weniger großen Belastung der anderen Gruppe geht. Ja, also wir haben eben ja auch viele, die noch gar nicht wahlberechtigt sind. Wir haben auch viele noch ungeborene Personen, die aber dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten natürlich dann bei uns da sein werden. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig. Der Generationenvertrag ist ja jetzt kein schriftlich fixierter Vertrag. Das ist eben so eine Idee, so ein Konzept, was eben hinter dem Rentensystem, hinter dem Umlagesystem steht. Und da ist, glaube ich, schon wichtig, auch so ein bisschen das Signal auch zu senden. Alle müssen beitragen, aber keiner soll jetzt hier überlastet werden und keine Gruppe soll jetzt hier irgendwie besonders stark überbevorteilt werden.
Tja, aber wie schafft man das, Herr Geier? Also wie muss die Politik dem entgegenwirken, dass die junge Generation sich da so benachteiligt fühlt?
Ja, vielleicht würde ich erst mal sagen, ich weiß gar nicht, ob die junge Generation jetzt als politisches Subjekt in der Form auftritt. Ich hätte jetzt auch erstmal als Einwand formuliert, dass die Generation ganz unterschiedlich betroffen ist von diesem Rentenpaket. Ja, also es gibt Menschen, die zahlen sehr viele Steuern, es gibt Menschen, die kriegen eher Transfers. Also es gibt da Beamte oder Selbstständige, die gar nicht von der Haltelinie sozusagen direkt profitieren. Ja, die zahlen auch da rein. Die werden natürlich insofern auch stärker belastet. Ganz unterschiedlich. Ja, die Jungen, die jetzt auch dann später wahrscheinlich eine höhere Rente dadurch haben, wenn das denn so durchgehalten werden kann, die haben teilweise keine private Absicherung. Ja, also wenn man jetzt immer über diese Belastungen redet, die da zusätzlich draufkommen, dann muss man eigentlich fairerweise sagen, man müsste jetzt mal erklären, was mit den gesparten Beiträgen, wenn wir jetzt das Rentenpaket nicht hätten, was diese jungen Menschen damit machen würden. Ja, die müssten ja eigentlich dann auch die Lücke, die dann größer wird, über private Absicherung kompensieren. Und im Moment sehen wir das nicht. Und dann wäre die Entlastung, würde eigentlich darin bestehen, dass sich in die private oder wie auch immer, also eigenverantwortliche Vorsorge, etwas weniger einzahlen muss, als ich in die gesetzliche Rente einzahle. Ja, also das ist dann der Gewinn, in Anführungsstrichen, ja, den die junge Generation hätte, wenn das Rentenpaket nicht kommt und sie aber diese Lücke kompensieren. Wenn sie das gar nicht tun und ich sage, ja gut, dann haben wir auch gar nichts gewonnen, weil dann hat die junge Generation da auch eine Lücke und finanziert die aber nicht weiter. Ich würde eher sagen, die Rente hat schon einen hohen Stellenwert und den zu gewährleisten, das hat schon was. Ja, also das ist schon für die arbeitende Bevölkerung, für die sozialversicherungspflichtig arbeitende Bevölkerung ein zentraler Baustein der Absicherung. Solange wir das mit dem Mehrsäulensystem nicht ordentlich hinkriegen, weiß ich nicht genau, ob das sinnvoll ist, jetzt die Flöcke so stark einzuschlagen, dass wir es stark senken. Also wie die junge Gruppe, ich meine, die wollte ja nach 31 das im Prinzip deutlich stärker senken. Und um nochmal den Bogen zu schlagen zu dem, was muss man tun, klar ist die Voraussetzung dafür, dass diese Menschen, die dadurch eine höhere Belastung haben, ich meine, die Gesellschaft wird älter, das wird auch noch in anderen Sozialversicherungszweigen Kosten nach sich ziehen. Das kann man sich nur leisten, wenn der Arbeitsmarkt gut funktioniert. Also das bedeutet halbwegs stabile Beschäftigung, gute Löhne, gute Ausbildung. Und wenn das nicht parallel passiert, ja gut, dann ist natürlich eine Rentenpolitik zum Scheitern verurteilt, die versucht, das nur oben zu retten sozusagen. Ja, das wird dann nicht klappen.
Aber auch eben dieses Thema Eigenverantwortung, da müsste die Politik eigentlich noch mehr an die Jüngeren appellieren, sich selbst abzusichern. Würde die Politik sich dann nicht irgendwie auch so ein bisschen aus der Verantwortung nehmen?
Also ich wollte gar nicht sagen, dass sie sich da aus der Verantwortung nehmen soll. Das mit dem Appell, würde ich sagen, reicht nicht aus. Ja? Also da gibt es Konzepte, die liegen ja im Prinzip auf dem Tisch seit mehr als 20 Jahren, wie man es schafft, eine kostengünstige, rentierliche, zusätzliche Vorsorge zu organisieren. Das wird halt nicht gemacht. Aber im Prinzip gibt es diese Ideen. Dass Schweden hat das vorgemacht, UK, in den Niederlanden und Dänemark funktioniert jeweils auf einem landestypischen Weg. Die haben alle eine gute zusätzliche Säule.
Wie funktioniert das da zum Beispiel dann?
Das sind in der Regel verpflichtende Systeme, ja. Und die haben einfach über die große Masse an Versicherten, die in diese obligatorischen Systeme kommen, relativ kostengünstige Varianten, weil sie eben nicht den Vertrieb mehr organisieren müssen. Sie haben nicht eine Produktvielfalt oder so. Sie haben nicht das Problem, dass Leute nicht aktiv teilnehmen, weil die können sich nicht dagegen entscheiden. In der Regel, ja, außer in Großbritannien, da kann man sich auswählen. Und das alleine sorgt schon dafür, dass viele drin sind. Und dann haben die auch noch abgeschafft die Garantien. Ich meine, es ist dann das, was man sozusagen als Risiko dann mitnehmen muss im Kapitalmarkt. Wenn ich da vernünftige Renditen erzielen will über eine lange Frist, dann kosten Garantien Geld. Das heißt, die muss ich leider ausschalten. Das Wagnis muss ich eingehen. Aber auf lange Frist ist es in der Regel rentierlich mit hohen Renditen. Man soll nicht alles in diese Vorsorgeform stecken, aber eben als komplementäre, zusätzliche Vorsorge ist es ein wichtiger Baustein in diesem System und zeigt eigentlich, dass das geht. Ja.
Mhm. Frau Übelmesser, was sagen Sie denn? Also was muss die Politik konkret für Schritte einleiten, um die Generationengerechtigkeit herzustellen?
Naja, also zum einen kann ich das nur unterstreichen, was Herr Geier gesagt hat. Also wir sehen da jetzt vielleicht möglicherweise wird das Rentenniveau doch irgendwann, zumindest nach 2031, auch sinken. Es wird zu gewissen Lücken kommen und da muss eben jetzt einfach nochmal verstärkt auch diese private Säule angeschaut werden. Die Riester-Rentenerfahrung war eben jetzt für uns alle als Gesellschaft vielleicht nicht so positiv, dass wir da jetzt irgendwie so leicht auf den Zug wieder aufspringen wollen. Aber es gab jetzt ja auch selbst in der Ampelregierung noch Vorschläge. Es gibt auch jetzt Vorschläge. Wir können auf die anderen Länder schauen. Also das ist irgendwie schon alles eine wichtige Sache. Und das sollte auf alle Fälle komplementär dazu gedacht werden. Und ich stimme da auch zu. Also nur mit Freiwilligkeit ist es schwierig. Und das nur wieder über Freiwilligkeit plus irgendwie Subventionierung und Zuschüsse zu regeln. Ja, das hatten wir ja eben auch schon im Rahmen der Riester-Rente und das ist im Endeffekt dann wieder teuer. Also besser ist es schon, es anders zu regeln. Und klar, bei denen es nicht funktioniert, da kann man dann ja nochmal konkret und zielgerichtet drauf schauen.
Genau, die Frage der Generationengerechtigkeit ist ja vielleicht auch eine Frage, die die Rentenkommission beschäftigen wird. Die ist nun beschlossen. Ihr Name, Frau Übelmesser, steht auch auf der Liste. Die Teilnehmer, die sind seit wenigen Tagen bekannt. Sie wurden von der Union berufen. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen erklären, was da jetzt auf Sie zukommt, was Sie auch selber für Erwartungen haben an die Rentenkommission?
Also zugegebenermaßen, was genau auf mich zukommt, kann ich auch nicht sagen. Es kommt jetzt auch auf die Vorgaben, die Arbeitsanweisungen an, die dann die Kommission bekommt. Da gibt es ja schon das eine oder andere auch in der Presse, aber im Gesamten habe ich es zumindest noch nicht gesehen. Ja, sonst bin ich da jetzt erstmal voller Vertrauen, dass wir da auch gut und sachorientiert arbeiten mit den Kolleginnen und Kollegen, die ich zum Teil auch schon kenne und schätze und zum Teil noch nicht persönlich kenne, aber auch erstmal denke, dass wir uns alle schätzen können, auch als Expertinnen, Experten auf dem Gebiet. Gut, die Politik hat jetzt erstmal gesagt, keine Denkverbote und alles ist möglich. Das ist schön als Startbotschaft und hoffentlich bleibt es dann auch dabei, wenn dann die Ergebnisse da sind und wenn dann vielleicht doch eben die ein oder anderen Sachen auch in der Kommission beschlossen werden, die jetzt eben nicht eins zu eins übereinstimmen mit dem, was Union oder SPD bis jetzt in ihrem Programmportfolio dazu haben.
Sie haben ja auch gar nicht so viel Zeit. Ich glaube, Juni 2026 sollen Ergebnisse vorliegen, richtig?
So ist es. Ja, genau, das weiß ich auch, zumindest aus der Presse. Davon gehe ich mal aus. Wir haben ja auch eben zwei sehr erfahrene Vorsitzende, wo ich da jetzt mal voller Vertrauen bin, dass wir das eben mit deren Hilfe dann auch schaffen werden, von der Strukturierung und der Organisation.
Herr Geier, was erwarten Sie denn als quasi außenstehender Wirtschaftswissenschaftler von dieser Kommission? Also was glauben Sie, was dabei rumkommen kann?
Ja, ich will der Kommissionsarbeit ja auch nicht irgendwie von außen jetzt vorgreifen. Mhm. Also grundsätzlich ist es schon, würde ich aus meiner Sicht, eine schwierige, herausfordernde Aufgabe, die Kommission hat. Ich durfte selber bei der Kommission Verlässlicher Generationenvertrag, die deutlich mehr Zeit hatte, unterstützend dabei sein. Das ist schwierig, ja, weil vor allem aus meiner Sicht sehr, sehr viele gegensätzliche Interessen auch unter einen Hut gebracht werden müssen. Ja, also man hat nicht immer so die Papierlösung, nicht so einfach jedenfalls. Und ich stelle es mir jetzt auch schwierig vor, die Papierlösung aus einer Perspektive sozusagen, ja, aufzuschreiben und dann umzusetzen, weil die Rentenpolitik ist, glaube ich, nur dann nachhaltig, wenn die auf einem breiteren gesellschaftlichen Konsens ruht. Und die Rentenkommission hat jetzt erstmal den Vorteil aus meiner Sicht, dass da vor allem WissenschaftlerInnen zusammensitzen, mit also quasi auch in der Mehrheit, dann noch einige Vertreter der politischen Parteien, aber keine gesellschaftlichen Verbände. Ja, der DGB ist nicht dabei, die Arbeit der BDA nicht dabei, die Sozialverbände sind nicht dabei. Die haben aber alle ein ganz wichtiges Interesse an dieser Rente und die werden auch sich lautstark daran beteiligen. Mhm. Und die Kommission muss natürlich am Ende irgendwie auch berücksichtigen, was eigentlich ein tragfähiger Kompromiss ist. Und das ist, glaube ich, weil die Lösung, ich glaube, die Konzepte selber, die Rechnung, das ist alles bekannt. Ja, da werden wir jetzt nicht das Rad neu erfinden. Mhm. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und ja, da kann man der Kommission nur viel Glück wünschen in der kurzen Zeit. Ja, das ist schon sehr, sehr ambitioniert.
Vor allem, weil wir ja auch gesehen haben, was die Rentendiskussion jetzt schon zuletzt ausgelöst hat. Also man muss man dann ja eigentlich auch verhindern, dass die Regierung wieder da auf die Probe gestellt wird, oder Frau Übelmesser? Das ist ja schon eine Aufgabe, die Sie auch irgendwo haben.
Ja, natürlich. Das kommt dann noch dazu, zu all den sachorientierten Aufgaben. Dadurch ist es zumindest auch nicht schlecht, dass auch jede der Regierungsparteien ja einen Vertreter, eine Vertreterin dabei hat. Also wir sind jetzt da nicht ganz losgelöst. Ja. Da findet dann sicherlich auch immer wieder eine kleine Rückkopplung statt. Andererseits haben wir natürlich schon die Zusage, dass wir hier unabhängig arbeiten können und sollen und dürfen und werden uns aber trotzdem natürlich, wir verschließen uns ja nicht hier jetzt, wir gehen ja nicht in Konklave jetzt für 6 Monate, sondern wir nehmen natürlich das, was drumherum diskutiert wird, auch nach wie vor wahr. Und es wird spannend sein, da diesen Ausgleich zu schaffen zwischen der sachorientierten Arbeit und aber trotzdem der politischen und gesellschaftlichen Realität um uns herum.
Ja, da werden bestimmt auch Themen diskutiert werden, die jetzt zuletzt auch in den Medien waren. Zum Beispiel die Debatte darüber, ob man denn nicht das Renteneintrittsalter an die Beitragsjahre koppeln sollte. Das würde bedeuten, dass Menschen, die beispielsweise früh mit 16 zum Beispiel eine Ausbildung angefangen haben, später deutlich früher in Rente gehen können als Menschen, die beispielsweise an die Universität gegangen sind und dann erst mit Ende 20 in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Die müssten deutlich länger arbeiten und dann später in die Rente gehen dürfen. Was halten Sie von diesem Vorschlag, Herr Geier?
Ja, also ehrlich gesagt ist mir der Vorschlag nicht so klar. Also ich glaube auch, ich glaube, Sie haben jetzt referiert, was so darunter verstanden wurde.
Ja.
Derjenige, der das geäußert hat, hat selber darauf verwiesen, dass ja auch Schulzeiten bzw. Ausbildungszeiten auch für AkademikerInnen als Wartezeiten anerkannt werden. Ja, und dann war schon wieder unklar, was ist eigentlich das Neue an diesem Vorschlag? Weil ich glaube, gemeint war nicht, dass man das rein an die Beitragsjahre knüpft und dann ein fixes Renteneintrittsalter hätte. Ich bin ehrlich gesagt da eher skeptisch, was dieser Vorschlag jetzt eigentlich dem Rentensystem an sich hinzufügt, weil im Prinzip haben wir schon ein ähnliches System. Ja, also wir haben schon das System mit dieser abschlagsfreien Rente. Da kommen Sie nur rein, wenn Sie 45 Jahre ein relativ enges Definition von Versicherungszeiten angesammelt haben. AkademikerInnen zum Beispiel schaffen das in der Regel nicht. Ja? Die haben zu viele Zeiten, die nicht zählen für diese Rente, die abschlagsfrei ist. Die können zwar immer noch mit 63 häufig in Rente gehen, nach 35 Jahren mit Abschlägen, aber sozusagen wir haben schon ein System, was Beitragsjahre berücksichtigt und die Rente steigt ja auch sozusagen mit jedem Beitragsjahr. Also das ist, glaube ich, kein echter Fortschritt für die Debatte.
Ah ja, weil er wurde so viel diskutiert. Also Bärbel Baas hatte sich ja auch dazu geäußert, sogar Friedrich Merz hat sich dazu geäußert. Es gab jetzt eine Umfrage, nach der die Deutschen sich da auch uneins sind. Frau Übelmesser, sagen Sie auch, dass wir so ein System eigentlich schon haben, das nicht unbedingt ein neuer Vorschlag wäre?
Also ich sage vor allem, zum einen ist es ja immer schön, jetzt Ideen zu hören von allen möglichen Seiten, aber jetzt unter dem Aspekt auch, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir irgendwie an die Finanzen denken müssen, an die finanziellen Grundlagen und die Stärken der gesetzlichen Rentenversicherung, da sehe ich eben nicht, wie uns das auch helfen soll. Und es wäre jetzt eben sicherlich nicht gut, falls es so ausgelegt wird. Und ich teile da auf alle Fälle Herrn Geiers Anmerkung, dass da eben auch viel noch nicht so klar ist und vielleicht auch gar nicht so anders wieder als das, was wir schon haben. Aber wenn es jetzt trotzdem dafür sorgen sollte, dass noch mehr Personen oder Gruppen dann früher in Rente gehen könnten, das würde uns natürlich nicht helfen. Mhm. Ja? Also dafür gibt es aber diesen Vorschlag, glaube ich, noch nicht richtig ausbuchstabiert. Aber wenn das so eine Art nochmalige, ja, sogenannte Rente mit 63 in irgendeiner Form ist, dann, glaube ich, kann es uns nicht helfen. Und wie gesagt, inwieweit das jetzt über das, was wir schon haben, hinausgeht in die eine oder andere Richtung, ist eben nicht so gut abschätzbar. Eben insbesondere auch, wie eben Bildung, Bildungsjahre, Ausbildung tatsächlich dann gewertet werden sollten, denn wir sind irgendwie eine Wissensgesellschaft, denke ich. Das müssen wir auch in Zukunft eher noch mehr werden. Also das spielt dann auch wieder rein und deswegen ist es vielleicht auch ein Vorschlag, der erstmal interessant zum drüber nachdenken ist, aber in der unspezifischen Form jetzt schwer einzuschätzen also, ist.
Vielleicht noch ein Punkt dazu. Ich glaube, der dockt an der Frage, wenn wir das Renteneintrittsalter weiter erhöhen, was machen eigentlich Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich daran anzupassen? Und ich glaube, die Frage selber ist total berechtigt und sollte auch adressiert werden. Ja, also wenn ich, wir haben heute ungefähr relativ stabil 170.000 Menschen, die in Erwerbsminderungsrente gehen. Es gibt einen großen Teil, die sind im höheren Erwerbsalter krank, finden nicht so richtig zurück in den Arbeitsmarkt. Was machen die eigentlich? Ja, oder was haben wir für die eigentlich, sagen, für Instrumente zur Verfügung, wenn die gar nicht in die Erwerbsminderungsrente können? Dann müssen die irgendwie diese Zeit überbrücken, bis sie dann in ein höheres Renteneintrittsalter kommen. Und in die Debatte, ja, da sollte man, glaube ich, nochmal Gedanken aufwenden oder für diese Debatte, um die soziale Unwucht, die, würde ich sagen, immer mit einer Erhöhung des Renteneintrittsalters einhergeht. Also das lässt sich quasi nicht vermeiden. Dafür ist die Ungleichheit in der Gesellschaft zu groß und zu klar verteilt, um die ein Stück weit zu begrenzen. Also ich glaube, letztlich kann man die nicht abschaffen, aber man kann sie wahrscheinlich begrenzen.
Da wären wir auch wieder fast beim Anfang, wo einmal kurz auch das Stichwort Altersarmut fiel und auch Fragen danach, wie kann man das Ganze eigentlich umverteilen? Ich würde jetzt so langsam zum Ende der Sendung kommen und zu Ihren zweiten Gedanken und vielleicht können wir diese Fragen dann auch noch mal ein bisschen aufnehmen. Frau Übelmesser, was sind denn aus Ihrer Sicht nun jetzt künftig noch mal zusammengefasst die größten Herausforderungen für die Rente?
Die größten Herausforderungen sind, ja, man muss sie zukunftsfähig machen und das wird, glaube ich, schon bedeuten, dass man auch über das Rentenniveau diskutieren muss, nicht Rentenkürzungen, das wird ja dann immer sofort gleich in einen Topf geworfen, sondern eben über den Anstieg, den zukünftigen Anstieg der Renten nachdenken muss, gleichzeitig natürlich auch über, ja, was auf der Beitragsseite passiert, was im Bundeshaushalt passiert und da eben diesen, wie gesagt, als hoffentlich von vielen dann halbwegs fair empfundenen Ausgleich schaffen. Das wird nicht einfach sein. Und dabei ist es aber eben wichtig, darum ging es ja gerade auch in der letzten Wortmeldung, dass man eben die, sag ich mal, schwächeren, einkommensschwächeren Gruppen in den Blick nimmt, aber dass man eben nicht alles immer vermischt. Ja? Also das eine ist eben, wie stellen wir das Rentensystem möglichst zukunftssicher auf, unter Berücksichtigung auch der anderen Säulen, ganz wichtiger Punkt, den wir auch diskutiert haben. Und im zweiten Schritt sollte man dann überlegen, wer braucht dann aber jetzt noch eine besondere Regelung, eine besondere Unterstützung aus gesundheitlichen Gründen, aus anderen Gründen, um da eben sehr zielgenau vorzugehen. Also ich glaube, diesen Zweiklang oder vielleicht sogar Dreiklang, der ist sicherlich nicht einfach, aber in meinen Augen wichtig für, ja, wie wir in den nächsten Monaten und Jahren darüber denken sollen.
Herr Geier, was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen für die Rente?
Also eine große Herausforderung sehe ich darin, dass die Regierung jetzt schon wieder die private Altersvorsorge reformiert, aber nicht in dem Sinne, den ich vorhin genannt habe, sondern eigentlich eine Art Riester 2.0, die aber auch nicht wirklich einen Fortschritt bringt. Ja. Und da könnte es natürlich sein, dass auch die Kommission Schwierigkeiten hat, jetzt nochmal ein komplett neues System da einzuführen, was aber aus meiner Sicht durchaus geboten wäre, also dieses Obligatorium, von dem ich gesprochen habe. Und Ansonsten würde ich sagen, aus meiner Sicht steht die Rente gar nicht so schlecht da, wie sie häufig dargestellt wird. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt mal 10 Jahre zurückgucken, da hatten wir eine viel, viel düstere Aussicht auf die Rente, auch auf die nächsten Jahre, trotz der zusätzlichen Ausgaben mit Haltelinie und Rente mit 63 etc. Das heißt, ich würde sagen, ja, die Rente steht gar nicht so schlecht da für sich. Mhm. Die Herausforderung wird sein allerdings, dass wir das ökonomisch natürlich finanzieren müssen, was da an zusätzlichen Kosten aufläuft. Und das sind dann eher aber Fragen der Wirtschaftspolitik und der anderen Säulen. Also ich sehe Risiken bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung, die zusätzlich kommen. Und natürlich das wirtschaftspolitische Umfeld über die Energiekrise, den Krieg und die Trump'sche Zollpolitik. Das alles macht es schwieriger. Und ich würde sagen, wenn das nicht funktioniert, Migration war ja vorhin auch ein Stichpunkt. Ne? Wir haben im Moment abnehmende, zum Beispiel Netto-Migration aus der EU. Das sind alles so Dinge, die sind total entscheidend dafür, dass die Rente finanzierbar bleibt. Und ich glaube, da sehe ich die größten Baustellen, damit das klappt. Sonst wird es wahrscheinlich doch zu Renten. Also Rentenkürzungen darf man nicht sagen, aber eine Niveausenkung ist ja im Prinzip was Ähnliches oder auch eine Anhebung des Renteneintrittsalters, die kann ja in kleinen Schritten vorangehen oder in großen Schritten. Und wenn wir da aber Finanzierungsprobleme haben, dann habe ich die Angst und Sorge, dass das dann eher große Schritte werden. Und das ist dann schon eine ziemlich harte Politik für die Betroffenen.
Also ich höre daraus, das System ist eigentlich oft stabiler, als wir denken. Aber die äußeren Rahmenbedingungen sind natürlich das, was immer auch mitwirkt, darauf einwirkt und was es dann vielleicht auch unsicherer macht, wo wir wieder bei dem plakativen Satz sind, die Rente ist sicher. Da müssen wir wahrscheinlich immer ein Fragezeichen, zumindest ein kleines, hintermachen. Frau Übelmesser, Herr Geier, ich danke Ihnen für Ihre zweiten Gedanken und dass Sie mit mir hier diskutiert haben.
Ja, vielen Dank auch an Sie.
Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Die Rente steht vor großen Herausforderungen. Sie muss generationengerecht sein, sollte Menschen vor Altersarmut bewahren und auch teils unser Wirtschaftssystem stabilisieren. Damit das gelingt, muss das System reformiert werden. Die Rentenkommission steht nun vor dieser Aufgabe und die Politik muss sehen, dass es nicht wieder zur Zerreißprobe wird. Die eigentlichen Herausforderungen liegen aber vermutlich immer im Außen, in der Geopolitik. Und deswegen bleibe ich bei dem, was ich vorhin gesagt habe, hinter die Rente ist sicher, wird wohl immer ein Fragezeichen stehen. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.